Wer am vergangenen Sonntag hier war, vielleicht habt ihr das erlebt oder auch gemerkt, wir haben ja das Abendmahl gefeiert und dann haben wir als Einladung ein Abendmahllied gesungen. Kommt an den Tisch seiner Gnade. Und in diesem Lied, da gibt es eine Textzeile, die heißt: Trinkt von dem Blut. Trinkt von dem Blute des Lammes. Und man muss sich schon sehr gut in der Bibel auskennen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und in dem Moment, wo ich das gesungen habe, dann denke ich mir auch, okay, wenn jetzt Gäste hier sind, die damit nichts zu tun haben, und wir singen dann, trinkt von dem Blute des Lammes, dann werde ich immer etwas unruhig. Ich denke mir, oh Mann, die müssen uns für Vampire halten, für Blutjunkies. Ich muss an einen Arbeitskollegen denken, früher, der hat damit geprahlt, der hat mal auf dem Schlachthof gearbeitet und er sagt, wir haben jeden Morgen eine Tasse Blut getrunken und das sei gesund. Ich fand es einfach nur widerlich. Seid ihr schon mal auf einem Schlachthof gewesen? Ich habe das mal gemacht, allein schon bei dem Geruch ist mir schlecht geworden. Aber der Anblick dann gibt dir den Rest. Immer mehr Menschen außerhalb der Kirche können mit dem, was wir an Karfreitag und Ostern feiern, nichts mehr anfangen. Da stirbt jemand am Kreuz, da wird von Blut gesprochen. Und warum ist das Ganze überhaupt alles so grausam? Was soll das, diese Grausamkeiten? Und dann immer dieses Blut. Meine Vermutung oder Befürchtung ist, auch immer mehr Menschen innerhalb der Kirche können mit dem, was wir an Karfreitag und Oster feiern, wenig anfangen. Oder immer weniger anfangen. Und das hängt mit unserem Thema zusammen. Wer aus dem heiligen Gott den lieben Gott macht, der kann natürlich nichts anfangen mit dem, was an Karfreitag geschieht. Und wer die menschliche Sünde reduziert auf ein Stückchen Kuchen zu viel, der wird Gottes Strafe und sein Strafgericht über Sünde niemals verstehen können. Und darum reden wir heute von Gottes richtendem Zorn und endlich dann auch von seinem begrenzten Zorn. Gottes richtender Zorn. Die Bibel sagt, es gibt einen Gerichtstag. Das ist die nächste. Und sie bringt den Zorn Gottes mit diesem Tag in Verbindung. Jetzt bricht er an, der Gerichtstag des Herrn, der unerbittlich grausame Tag mit wilder Wut und glühendem Zorn. Er wird die Erde in eine Wüste verwandeln und alle Schuldigen ausrotten, so in Jesaja 13, Vers 9. Nun, ein Wort aus dem Alten Testament, und ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel hat sich gedacht, na okay, das betrifft uns ja nicht. Wir sind ja Gottes auserwähltes Volk, wir sind Abrahams Kinder, wir haben Jahwe auf unserer Seite, uns kann doch nichts passieren. Zugleich haben sie aus dieser falschen Heilssicherheit in Ungehorsam gelebt. Die haben Götzen angebetet. Die Bibel sagt, die haben ihre eigenen Kinder verbrannt als Götzenopfer. Und sie haben gerafft und gegiert und haben die Armen ausgebeutet, die Schwachen unterdrückt. Immer mit dieser Überzeugung, naja, uns kann ja nichts passieren. Und dagegen sendet Gott seine Propheten und sagt seinem Volk, wie es wirklich ist. Und das findet ihr etwa beim Propheten Amos. Das ist das nächste. Da sagt Amos zu seinem Volk: Der Tag des Herrn bringt Finsternis und nicht Licht. Ein schwarzer Tag ist er. Auch nicht ein Schimmer von Hoffnung lässt er euch. Und Zephania: Ein Tag des Gerichtes ist dieser Tag. Ein Tag voller Angst und Not, voll Sturm und Verwüstung, voll drohender schwarzer Wolken, ein finsterer Tag. Ein Tag, an dem sich Kampfgeschrei erhebt, an dem zum Sturm geblasen wird auf die befestigten Städte und hohen Türme. Diese Bilder drücken aus: Ihr fühlt euch so sicher, ihr fühlt euch so befestigt und unüberwindbar. Aber das seid ihr nicht. Nicht, wenn ich Gericht halten werde. Und wieder ist auch diese Rede vom Gericht nicht nur ein Thema aus dem Alten Bund, nicht nur ein Thema aus dem Alten Testament, so nach dem Motto: Naja, im Alten Testament, da war Gott ja eh der Schreckliche und der Böse, und im Neuen, da ist er ja der liebe, liebe, liebe Gott, der nur Gutes tun darf und niemals irgendjemanden richten oder zur Verantwortung ziehen wird. Nein. Das Neue Testament spricht an so vielen Stellen von diesem Gerichtstag. Wir haben dies in unser Glaubensbekenntnis aufgenommen. Von dort, vom Vater, wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So im Neuen Testament spricht Jesus selber davon, und er sagt: Die Stunde kommt, da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und ihre Gräber verlassen. Alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen, und die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Und auch im Neuen Testament wird dieser Gerichtstag mit dem Zorn Gottes verbunden. Ja, es ist sogar so, dass der Begriff Zorn bzw. Zorn Gottes geradezu steht für diesen Gerichtstag. Das heißt, der Tag des Zorns ist der Tag des Gerichtes. Aber, so heißt es im Römerbrief, ihr kommt nicht zur Einsicht und ihr wollt euch nicht ändern. Damit häuft ihr ständig mehr Schuld auf und bereitet euch selbst das Verderben, das am Tag des Zorns hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält. Dem Tag, an dem er sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält. Der Gott, der hier die Menschen zur Verantwortung zieht, ist eben nicht der gute Opa, total taub. Nicht der senile, alte, gutmütige und der eh die Hälfte nicht mitkriegt und die andere Hälfte sagt: Ja, komm, lass mal gut sein. Sondern es ist ein heiliger Gott, der nicht vereinbar ist mit menschlicher Verachtung, mit menschlicher Auflehnung, mit menschlicher Ignoranz, und ein Gott, der sich am Ende durchsetzen wird. Und so heißt es im Buch der Offenbarung in Kapitel 20, ab Vers 12, über diesen Tag. Dort hat Johannes, der Jünger Johannes, diese Vision. Er sagt: Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Interessant, was die Bibel für Bilder benutzt. Wir kennen einen See von Wasser, aber nicht einen See von Feuer. Klar wird, dass das etwas ist, kein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Ist auch logisch, weil es der Ort der Gottestrennung, der Gottesferne ist. Wir hatten jetzt mehrmals dieses Wort und jeder Mensch wird nach seinen Taten gerichtet. Hat man da überhaupt eine Chance? Gibt es irgendjemanden, der da bestehen würde, der sagen könnte, Herr mein Gott, du siehst mich, also ich habe eigentlich nie was Böses getan, ich bin der perfekte Mensch. Die Bibel sagt dazu, oder Gott sagt es in seinem Wort, wenn Gott nach den Taten richtet, kann kein Mensch vor ihm bestehen, denn alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit Gottes verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Natürlich tun wir viel Gutes, gemeint ist, da ist keiner, der ohne Sünde ist, ohne Schuld. Es gibt niemanden. Wäre Gottes Zorn unbegrenzt, so gäbe es keine Hoffnung für die Menschen, vor einem heiligen Gott zu bestehen. Wir wären ohne Leben, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Genau aber das ist nun die Botschaft des Evangeliums, dass Gottes Zorn begrenzt ist. So wie wir es vorhin bekannt und gesungen haben in dem Lied, das wir gemeinsam gesungen haben. Und auch hier beginnt das nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Bund ist diese Begrenzung schon gegeben. Und so sagt Jahwe zu Israel, für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber weil ich dich von Herzen liebe, hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, da habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt, aber nun will ich dir für immer gut sein. Das sage ich, der Herr, der dich befreit. Wie macht er das? Wie sorgt Jahwe für sein Volk? Nun, er vergibt ihnen ihre Sünde, er deckt sie zu. Die Bibel, das ist dieses alte Wort, kennen wir heute gar nicht mehr so oft, sühnen. Sühnen, zudecken. Vergeben. Und so heißt es im Micha 7, Vers 18, Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Allen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und du gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen macht dir Freude. Wir haben diesen Vers vertont. Einige haben das vielleicht automatisch im Ohr. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält? Denn er ist barmherzig. Nun, wie macht Gott das? Wie ist das möglich? Diese Vergebung im alten Bund ist möglich, weil Gott einen vorläufigen Ausweg schafft, und zwar durch diese blutige Geschichte der Opfertiere im Alten Bund. Dass Gott das so eingesetzt hat, das lest ihr im dritten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11. Gott sagt, denn im Blut ist das Leben. Und ich habe bestimmt, dass alles Blut zum Altar gebracht wird, um Schuld zu sühnen. Weil im Blut das Leben ist, schafft es Sühne für verwirktes Leben. Hier wird deutlich, es geht letztlich nicht um das Blut an sich, um die Substanz, sondern es geht um das, wofür dieses Blut steht, für das Leben. Das ist klar, wenn du verblutet bist, ist es vorbei. Das Blut, sagt Jahwe, steht für das Leben. Und dem Opfernden, dem war klar, wenn ich dieses Tier hier opfern darf, eigentlich bin ich gemeint. Ich habe mein Leben verwirkt. Jahwe hat einen Ausweg geschaffen. Ich opfere dieses Tier und das Blut ist, und vielleicht das noch, dieser Opferritus, wenn ihr das einmal nachliest, der Opfernde, bevor das Tier geopfert wurde, hat seine Hände auf den Kopf des Tieres gelegt. Und er hat sich mit diesem Tier identifiziert. Für den sollte klar werden, was da jetzt geschieht. Das wäre eigentlich ich. Das wäre eigentlich ich. Und natürlich ist uns das fremd. Den meisten so geht es wie mir. Das Fleisch von Tieren essen wir. Aber mit dem Töten von Tieren wollen wir nichts zu tun haben. Es gibt hier ein paar Ausnahmen. A, gibt es Leute, die sagen, auch schlachten tue ich auch. Und B, zumindest meine Kinder würden aufrufen und sagen, stimmt gar nicht, wir sind Vegetarier. Aber bei vielen ist es so. Das Fleisch von Tieren, ja, also, aber mit dem Töten und mit diesem Ganzen, dass da Blut fließt, das bekommen wir gar nicht mehr mit. Aber ich verspreche euch, das ist so. Das ist so. Wo geschlachtet wird, da fließt Blut. Damals wie heute. Die Opfertiere im Alten Testament waren ein Rettungsangebot Gottes an sein Volk. Der Einzelne hatte die Chance, seine Schuld zu bekennen und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und du kannst natürlich fragen, hallo, wie funktioniert das? Wie soll das funktionieren? Kann denn überhaupt ein Tier die Schuld eines Menschen auf sich nehmen? Bitte, was ist das? Nun, das Ganze im Alten Bund war eine Notlösung, war etwas Vorläufiges. Um wirklich dauerhaft die Schuld der Menschen zu sühnen, um sie zuzudecken, hat Gott selber den Kopf hingehalten. Musste er selber bezahlen. Hat er sich geopfert in seinem Sohn Jesus Christus. Ein für allemal. Er hat sich selbst gegeben, damit wir frei werden und unsere Schuld gesühnt werden kann. So heißt es in 2. Korinther 5, Vers 19, in Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Einer musste bezahlen, einer musste sühnen, einer musste sein Leben geben, sein Blut vergießen und dieser eine war Jesus Christus, der Sohn Gottes. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2. Durch seinen Tod hat Christus Sühne für unsere Schuld geleistet, ja sogar für die Schuld der ganzen Welt. Und damit hat bis heute jeder Mensch die Möglichkeit, so er das überhaupt erfährt, ganz klar, die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, seine Schuld zu bekennen, Vergebung in Anspruch zu nehmen, indem er sich identifiziert mit dem, was Christus am Karfreitag und Ostertag für uns getan hat. Zu sagen, ja, ich weiß, ich bin nicht Gott, ich sitze nicht auf dem Thron, ich bin nicht der Herr und ich habe Schuld in meinem Leben. Es laufen Dinge so falsch. Und es ist nicht nur ein zwischenmenschliches Problem, dass ich an Menschen schuldig geworden bin. Es ist nicht nur ein zwischenmenschliches Problem. Ich habe ein Riesenproblem, weil ich schuldig geworden bin an Gott. Geh weg von mir, hat Petrus gesagt, denn ich bin ein sündiger Mensch. Als er erkannt hat, wer in Jesus vor ihm steht. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Jeder hat die Möglichkeit, sich mit Gott versöhnen zu lassen, ein Sohn Gottes zu werden, eine Tochter und als Kind Gottes zu leben. Und wer sich Christus anvertraut, der hat den Zorn Gottes nicht zu fürchten. Nicht zu fürchten. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Zorn gerettet werden. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern dazu, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Dieses Ziel hat Gott mit jedem Menschen. Mit jedem Menschen. Die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Zugleich muss aber auch das andere gesagt und betont werden. Das ist, glaube ich, das Nächste. Durch Jesus Christus ist der Zorn Gottes begrenzt, aber er ist nicht grundsätzlich aufgehoben. Wer Gottes Angebot bewusst ablehnt und in den Wind schlägt und sagt, ich sag, wo es lang geht, der bleibt unter seinem Zorn. Irrt euch nicht, sagt die Bibel, was der Mensch sät, das wird er ernten. Johannes 3, Vers 36, wer sich an den Sohn Gottes hält, der hat das ewige Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, der wird niemals das Leben finden. Er wird dem Zorngericht Gottes nicht entgehen. Zum Schluss dieser biblischen Botschaft habe ich für mich Konsequenzen aufgeschrieben oder für uns. Das Erste: Die Verkündigung der Liebe Gottes darf nicht einseitig geschehen. Sie hat zu berücksichtigen, dass Gottes Liebe eine heilige Liebe ist, die sich nicht abfindet mit menschlicher Schuld. Wie verkündigen wir Gott? Welchen Gott verkündigen wir? Ist es dieser gute Opa, der Senile oder der alles gleichgültig hinnimmt? Nun, eins kann nicht oft genug gesagt werden. Gottes Liebe ist eine leidenschaftliche Liebe und sie ist immer für dich. Sie ist für dich. Und nichts kann dein Leben so erfüllen und leiten wie die Liebe Gottes. Wichtig ist zu wissen, dass in dieser Liebe Gott auch dich fordert und dass er dich fördert und dass er möchte, dass du dich veränderst. Und dass Gott sich nicht abfindet mit unserer Sünde, sich nicht abfindet mit unserer Schuld. Und dass seine Liebe eine heilige Liebe ist. Mit diesem Tatterkreis-Gottesbild kommen wir nicht durchs Leben und auch nicht durch die Welt. Und wir werden vieles nicht begreifen. Weil wir dann sagen, oh, Gott ist doch lieb, wie kann er nur? Wie kann er nur? Das Zweite, wer Menschen zum Glauben einlädt, der sollte sie auch vor dem Zorngericht warnen und zur Umkehr auffordern. Natürlich wissen wir ganz genau, wie die Leute um uns herum ticken. Wir spüren das doch. Wir wissen, wie die Postmoderne läuft. Wir sind ja selber Kinder dieser Zeit. Und darum ist es klar, wir sagen, hey, komm zu Jesus und da hast du was davon. Weil das ist die große Frage unserer Zeit. Wenn du etwas weitergeben möchtest, dann fragt dich jeder, ja, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon? und wir haben eine Menge zu sagen. Du kannst sagen, oh, du hast Vergebung deiner Schuld, du hast ein Ziel in deinem Leben, du hast eine Mitte, du hast einen Vater, der dich festhält. Du hast jemanden, der mit dir durch dick und dünn geht, durch Höhen und Tiefen, durch Schmerzen und Krankheit. Du hast so, so viel. Natürlich können wir das alles den Menschen auch erläutern, aber fangen wir bitte nicht an, uns anzubiedern. Ach, bitte, bitte, komm doch zu Jesus. Und dann hast du auch was davon. Ich sag dir, ey, das ist unheimlich toll. Bitte, bitte, komm doch. Nein. Jesus ist der Herr. Und alle Knie werden sich einmal vor Christus beugen. Es gibt einen Gott, vor dem wir uns zu verantworten haben. Davon reden wir. Nicht der, bei dem du dir überlegst, ob du ja vielleicht mal so gnädig bist. Oh ja, könnte ja was sein für mich. Eigentlich habe ich es nicht so mit Religion, aber wenn das schön ist, ja. Nicht dieses, wo sich jeder seine Religion zusammenbastelt, sondern alle Knie, sagt die Bibel, werden sich beugen. Natürlich muss man das nicht glauben. Natürlich kann man sagen, ey, was du hier erzählst, das ist für mich so crazy. Damit habe ich es überhaupt nicht. Aber wenn man das Evangelium ernst nimmt, dann biedert man sich nicht an. Dann geht man vor diesem Gott auf die Knie. Das kostet etwas. Darum ist doch das Evangelium so skandalös. Darum geht es doch. Wer gibt denn gerne die Herrschaft über sein Leben ab? Wer geht denn schon gerne auf die Knie? Ich möchte doch lieber selber Gott sein, oder? Das ist doch der Preis, der zu bezahlen ist. Das Ego sitzt nicht mehr auf deinem Thron. Und das Dritte, wer Jesus nachfolgt, der sollte sich ernsthaft um ein Leben in der Heiligung bemühen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn du Jesus nachfolgst und wenn du mit ihm lebst, dann mach es nicht so wie die Leute im alten Israel, zu sagen, oh ja, Gott wird mir schon vergeben, das ist ja sein Job. Dafür ist er ja da. Kann ich ja tun und machen, was ich will. Kann ich ja leben, wie ich will. Warum soll ich das ernst nehmen? Der wird mich schon am Ende so nehmen, wie ich bin. Ich habe mich ja einmal zu Christus bekannt. Nein. Die Bibel sagt, bleib dran, lass dich erfüllen von seinem Leben, erfüllen von seinem Geist und folge mir nach, sagt Jesus, folge mir nach. Und werd nicht lahm darin, nicht mühe darin und bemühe dich da, mir ähnlicher zu werden mit meiner Kraft, mit meiner Kraft. Die Botschaft vom Kreuz, die wir bald feiern, die Kreuz und Auferstehung, das feiern wir gemeinsam. Diese Botschaft, aber die Botschaft vom Kreuz ist ohne die Lehre vom Zorn Gottes über menschliche Sünde überhaupt nicht zu begreifen. Wer aus dem heiligen Gott den lieben Gott macht, der kann mit Karfreitag nichts anfangen. Und wer menschliche Sünde reduziert auf ein Stück Kuchen zu viel, der wird Gottes Strafe und sein Gericht niemals verstehen. Amen. Das ist ein streitbares Thema. Vielleicht kommen wir noch ins Gespräch darüber. Aber noch ist es nicht gelungen, die Kirche leer zu predigen mit diesem Thema. Das freut mich. Wir können gerne darüber ins Gespräch kommen oder auch über ganz anderes. Wer auch ein Gebetsanliegen hat, kann das gerne mit hier zu Gott bringen. Und vorne sind dann auch Geschwister, die mit euch beten. Stellen wir uns doch unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.